Hallo und herzlich willkommen zu Folge 1923 von Insert Moin. Wir sind immer noch im großen E3-Marathon. Das ist jetzt mittlerweile die fünfte Folge, die wir zu den Pressekonferenzen machen. Also binnen zwei Tagen schon so viele Folgen, wie wir sonst in einer ganzen Woche haben. Und daher nochmal der kurze Hinweis, wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, oder wenn ihr Insert Moin einfach grundsätzlich unterstützen möchtet, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr mal auf unserer Patreon-Kampagne vorbeischauen würdet. Die findet ihr unter patreon.com/insertmoin und uns dort mit einem kleinen Beitrag eurer Wahl unterstützen würdet. So, das war's jetzt aber mit der Werbung in eigener Sache. Jetzt viel Spaß mit der neuen Folge, in der wir alles besprechen, was Sony auf seiner Pressekonferenz auf der E3 gezeigt hat. Wunderschönen guten Morgen. Ich belasse es jetzt mal bei der klassischen Begrüßung, um nicht allzu viel Verwirrung hier reinzubringen. Wir sind immer noch im A3-Marathon. Ich bin mittlerweile schon zum Bier übergegangen, um die Nerven zu beruhigen. Ich sitze aber mittlerweile zum Glück nicht mehr in meiner Badewanne, sondern bin wieder daheim im Arbeitszimmer und da ist es auch mit weniger Hall. Also das heißt, kann jetzt wieder mit meiner Trailerstimme reden.
Ja, die Trailerstimme, die passt auch ganz gut. Sean Layden hat schon angerufen und hat gefragt, ob du nicht die Trailer für Sony sprechen möchtest. Genau. Sean Layden ist natürlich der Amerika-Präsident von Sony und war auch, wir hatten es vorhin im anderen Cast schon kurz angedeutet, die einzige Person auf der gesamten Bühne in diesem riesigen wie heißt dieses Convention-Ding da, wo die immer sind, Sony, da wo auch die Oscars sind, glaube ich, gell? Diese
Shrine-Auditorium?
Auditorium.
Ist das das? Keine Ahnung.
Ich glaube, das ist das. Also eine riesige Halle auf jeden Fall. Die haben ganz oft auch diese Außenperspektive, Kamera gezeigt mit den ganzen Mitarbeitern und Reportern, die in dieser Halle sitzen und diese riesige Leinwand und haben damit auch so ein bisschen gespielt. Also sprich, Sean Layden war zwar der einzige von Sony auf der Bühne. Es gab keine Entwickler, aber es gab einige Statisten, die irgendwann lustig von der Decke baumelten und eine Handvoll von Musikern. Also zumindest hat Sony versucht, ein bisschen so eine Show zu machen. Aber man hat schon gemerkt, so dieses traditionelle Pressekonferenz, eigentlich passt dieses Wort nicht mehr zu dem, was die Publisher und die vor allem die Hardwaresteller dieses Jahr da veranstalten, oder? Es wird immer klarer, dass sie sich auch bewusst sind, dass es eigentlich hauptsächlich um die Spiele geht und um die Millionen von Zuschauern, die im Stream zugucken. Die wollen keine Statistiken, keine Zahlen und keine Verkäufe oder irgendwie sowas sehen, was man halt früher der Presse erzählt hätte, sondern das wird parallel dazu als Pressemitteilung rausgeschickt und die Shows sind wirklich nur noch dazu da, Trailer zu zeigen.
Da gibt's bei, lass mich jetzt lügen, glaube ich, Games Industry gibt's einen Artikel, der heißt irgendwie so, ja, E3 is not for us anymore oder sowas. Mhm. Und da schreibt er halt aus der Perspektive des Journalisten, der auf einem EA-Showcase ist und der halt sagt, da sitzen nur noch YouTuber und Influencer und so nach dem Motto, die sehen sich da auch gar nicht mehr, so da sind wir jetzt in der alten Diskussion natürlich wieder so, die sehen sich da gar nicht irgendwie als, wir machen da Berichterstattung, also machen die natürlich schon, aber so, das ist im Prinzip, die sehen sich so mit als Fans und die werden auch dann irgendwie mit eingebaut und tauchen die im Stream auf und streamen alle live von vor Ort und so und ist so ganz interessant, dass er halt sagt so nach dem Motto, die klassische Presse und alles ist da halt noch geduldet so ungefähr, aber eigentlich ist die ganze E3-Show, die ganze Sause schon mittlerweile für alle anderen, weil die halt sagen, da hat er nicht ganz Unrecht, es ist mittlerweile Publisher viel wichtiger, irgendwie bei einem großen YouTuber aufzutauchen, weil der hat halt irgendwie 3 Millionen Abonnenten, das ist wichtiger als bei ABC News in den Abendnachrichten zu sein, ja. Mit deinem Spiel oder deiner Konsole.
Und diese Pressekonferenz war ja früher dafür da, die Informationen an die Konsumenten zu kriegen über das Sprachrohr der Journalisten, dass du halt sagst, hier, wir laden euch ein, ihr zeigen euch das, dann habt ihr ein paar Tage Zeit darüber zu berichten, damit es im nächsten Heft irgendwie erscheint. Das macht ja heutzutage keinen Sinn mehr. Also man schickt ja als Redaktion eigentlich nur noch Leute nach LA für die E3, um halt hands-on und Interviews und sowas zu machen. Also der einzig große Vorteil im Vergleich zu, wenn du die E3 zu Hause verfolgst, ist ja wirklich, dass wenn du vor Ort bist, kannst du halt das, die spielbaren Demos auch direkt selber ausprobieren und deinen Eindruck schildern. Weil nur für die Trailer, du hast in der Halle ja dann auch kein gutes Internet, du kriegst die Trailer nicht schnell genug hochgeladen auf deine Seite. Das machen ja eh alles die Redaktionen zu Hause, die besser angebunden sind.
Das stimmt natürlich, aber du hast vor Ort natürlich auch die Möglichkeit nachzufragen. Und,
aber nicht während der PK, genau.
Nee, das nicht, aber es gibt immer bei den PKs dann nachher so Roundtables, ja, ja, wo irgendwie, weiß ich nicht, 5 Journalisten dann vielleicht mal mit einem Entwickler zusammensitzen oder es gibt dann Einzelslots für Interviews und da kannst du dann zum Beispiel nachfragen, was heißt denn jetzt genau Console Launch Exclusive? Habe ich nicht so ganz verstanden und dann, deswegen tröpfel dann oft auch so nach den PKs nochmal so richtig Stellungen oder nochmal so Erklärungen oder wo es mehr ins Detail geht, weil das dann eben auf solchen Interviews entsteht. Und wenn du halt zu Hause im Stream sitzt, dann kannst du im Prinzip nur konsumieren, kannst halt nur das nehmen, was du da bekommst, weil meistens sind dann die Pressemitteilungen, die richtigerweise, wie du sagst, parallel verschickt werden, auch nicht besonders aufschlussreich, weil die natürlich schon im Vorfeld so abgebügelt oder beziehungsweise geglättet und abgebürstet werden, damit die genau zu dem Wortlaut und Duktus passen, der dann auch auf der Showbühne da zu sehen ist. Und deswegen bist du da meistens auch nicht viel schlauer als wie vorher, wenn du dann die PM gelesen hast.
Gut, das ist aber alles auch nicht sehr Sony-spezifisch, nur so als kleiner Rundumschlag. Lass uns doch mal einsteigen in die Sony-PK. Also nachdem Sean Layden die Leute begrüßt hat, ging es auch direkt los. Ich glaube sogar direkt davor gab es schon dieses kleine musikalische Intro, was übrigens sehr schön gemacht war, auch mit diesen Wasserlichtspielereien und so weiter. Und an der Titelmelodie hat man es schon erkannt, das neue Uncharted, beziehungsweise der Spin-off, würde ich jetzt mal sagen, Uncharted The Lost Legacy, wurde nochmal ausführlich gezeigt, hatte man ja aber ja auch schon gewusst, bei der PlayStation Experience, glaube ich, hatten sie das angekündigt, gell? Da hatte man schon die ersten Trailer gesehen und die zwei Protagonistinnen auch schon in Aktion gesehen und jetzt gab's halt eben neues Material und das sah schon sehr geil aus. Also ist halt Uncharted nicht mehr als Buddy-Movie mit Drake und seinen Kumpels oder seinen Brüdern, sondern halt jetzt zwei taffe Mädels, die im Prinzip das Gleiche machen, was Drake auch gemacht hat, nämlich irgendwelche Schätze zu suchen, an Klippen zu hängen und sich in der letzten Sekunde die Hand zu reichen, damit der andere nicht stirbt oder die andere.
Ja. Aber mittlerweile ist einfach, ich glaube, wo Naughty Dog draufsteht, das kannst du blind kaufen. Also es ist einfach von der Animationsqualität her. Und der Witz ist ja auch, wenn man vorher den Trailer gesehen hätte, ohne Uncharted 4 zu spielen, hätte man sich gedacht, boah, schaut das wirklich so aus? Aber wenn man halt Uncharted 4 vorher gespielt hat, dann weiß man, ja, das schaut wirklich so aus, weil Naughty Dog kann das halt wirklich in dieser Animationsqualität. Und es ist wirklich der Wahnsinn, wie glaubwürdig die sich bewegen, die Charaktere. Und halt auch wieder dieser verschmitzte Naughty Dog-Humor, den fand ich total cool. Eine Szene im Trailer, da sagt sie doch irgendwie so, ich weiß nicht, sagt sie irgendwie so, ja, I guess that's a no oder sowas. Und dann, I hate no's oder sowas. Und dann guckt sie halt so rüber. Und das ist so brillant von der Mimik her, dass du, also das ist, bin da jedes Mal wieder echt geflasht. Also was Naughty Dog an Gesichtsanimationen und für mich sind dann auch diese Gesichtsanimationen ja eigentlich nur ein Teil der ganzen Charakterzeichnung und wie gut die einfach Charaktere treffen können und wie perfekt sie irgendwie die Dialoge auch so schreiben können. Und ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, das muss man auf Englisch spielen, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das mit der deutschen Synchro nur ansatzweise gut funktioniert, weil die ja auch immer dieses Gesichtscapturing und die Stimmen, die dann auch gleich sofort einen anderen Tonfall haben, wenn sie nochmal diesen Nachsatz hinterher schiebt und sowas. Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das ein Synchronsprecher in einem Studio, der nur ungefähr weiß, wen er da synchronisiert, nur ansatzweise hinbekommt.
Nee. Auf jeden Fall freue ich mich wahnsinnig drauf. Leider hat sich das auch durch die Konferenz durchgezogen oder durch die Trailer-Shows, war 60 Minuten fast Trailer an Trailer oder nicht nur fast, war eigentlich Trailer an Trailer 60 Minuten lang. Konkrete Release-Daten hat Sony irgendwie nie genannt. Ich kann mich gerade nicht erinnern, ob es bei irgendeinem Spiel, was wir jetzt gesehen haben, einen festen Release-Datum Reveal gab, sondern es war immer irgendwie, naja, irgendwann 2018, also vielleicht mal irgendwie early 2018, aber es war ganz, ganz viel irgendwie noch sehr weit weg und sehr unkonkret auch im Sinne von irgendwann 2018 und das fand ich ein bisschen enttäuschend, weil Es wurde sehr wenig Neues angekündigt, also eigentlich fast gar nichts Neues, was wir nicht schon wussten, was es irgendwie kommt. Es gab keine große Überraschung insgesamt und dann eben auch noch nicht mal konkrete Release-Daten, wenn man ein Spiel wie jetzt eben Lost Legacy nochmal sieht. Das fand ich irgendwie ein bisschen enttäuschend. Man kann sich jetzt ja nicht mal groß drauf freuen, weil man ja gar nicht weiß, wann es rauskommt.
Echt? Aber ich dachte, das wäre schon jetzt irgendwie auf Ende August datiert.
Nee, das war, glaube ich, nur Horizon Zero Dawn, was dieses Jahr noch kommt. Das ist für Winter angekündigt.
Ach so, aber, genau, ja, dann, ja. Okay, dann habe ich das irgendwie jetzt gerade schon da geworfen. Aber stimmt, hast du recht, eigentlich war es ja früher immer so üblich, dass man am Ende eines Trailers dann gesehen hat, Datum oder sowas, ne? Dann kommt's. Moment, hier, Uncharted Lost Legacy, 22. August 2017.
Na gut, die einzige Ausnahme.
Also stand, du hast in der Sache natürlich recht, es stand jetzt auf der PK nirgendwo, es wurde nirgends gesagt, es war auch im Trailer nicht sichtbar. Es wurde dann, glaube ich, einfach nur nachher in der PM irgendwie nachgereicht, dass das auch das Datum schon feststeht. Aber du hast ja das Stichwort zum nächsten schon gegeben. Horizon geht weiter mit The Frozen Wilds.
Wastes? Wilds? Ja.
Wilds?
The Frozen Wastes. Was auch immer, also dieses Wasteland sozusagen, das gefrorene Gebiet. Ein Schneelandschafts-DLC für das wohl fantastischste Spiel der letzten Monate.
Nein, auch hier, The Frozen Wilds. Ich dachte,
vor mir Horizon Zero Dawn, The Frozen Wastes. Und dann hat Polygon dann ist es ein Typo bei Polygon. Wenn man dann klickt, okay, dann steht
Wild. Weil überall, wo du, wenn du dann das googelst, siehst du auch sogar der offizielle Trailer heißt so.
Ich habe einen Beweis hier. Nach dem Link steht richtig, vor dem Link
stand's falsch. Okay, ich dachte mir jetzt schon gerade, meine Güte, jetzt steigt dir das Bier aber doch ein bisschen zu Kopf, wenn du irgendwie alles falsch mitbekommen hast, aber
na gut. Nein. Ja. Also, The Frozen Wilds, auch mit Aloy, also das spielt in der gleichen Zeitepoche, so viel ist klar. Es ist nicht ganz klar geworden im Trailer, ob das vor dem Ende spielt des Spiels, der Hauptkampagne, ob es parallel dazu spielt oder vielleicht vorher geht ja schlecht, weil, ist egal, also ich will jetzt nicht spoilern, aber es ist nicht klar geworden, wo das zeitlich einzuordnen ist im Vergleich zur Hauptkampagne. Aber Aloy sieht genauso alt aus, wie sie in der Hauptkampagne ist. Also so Anfang 20 rum, junge, erwachsene Frau. Und es ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sie als 40-Jährige oder sowas sieht, wie das ja zum Beispiel bei dem Syndicate, bei dem Assassin's Creed DLC mal war. Und dass es ein neues Gebiet sein wird, was nicht im Hauptspiel ist, wird ja allein schon durch den Namen klar. Also The Frozen Wilds ist irgendwo ein entferntes Gebiet, in dem man sich innerhalb des Hauptspiels noch nicht bewegt hat. Und man hat auch neue Roboter gesehen, ein paar neue Waffen und so weiter. Aber so richtig viel Details gab es dazu noch nicht. Es war halt so ein Stimmungsding. Man kriegt halt mehr von Horizon Zero Dawn, aber es wird sich wahrscheinlich schon eher auf die Action und auf die Varianz beziehen. Aber es soll auch eine kleine storybasierte Kampagne sein, auf jeden Fall.
Was ich grundsätzlich sehr begrüße, weil ich finde das immer cooler, wenn sie sich einfach ein bisschen Zeit lassen und dann irgendwie durchaus erst nach einem halben Jahr einen großen, eigentlich eher ein Add-on schon raushauen, als irgendwie diese, wir ballern dann so zwei Wochen nach Release irgendwie so DLC-Zeugs raus, was irgendwie nicht wirklich nahrhaft ist. Dann lieber halt wirklich so wie jetzt bei Uncharted halt komplettes Mini-Spin-Off so ungefähr, wie bei Horizon ein größeres Add-on mit einem neuen Gebiet, wo auch wirklich nochmal eine neue eigene kleine Handlung erzählt wird, finde ich deutlich cooler als irgendwie da kriegst du halt dann noch mal eine kleine Mini-Mission. Das ist dann halt irgendwie DLC für 14,99. Also deswegen, habe ich tatsächlich dann auch Lust drauf, sowas.
Genau, und kommt auch noch dieses Jahr. Sehr schön. Ja.
Wunderbar. Dann kam als nächstes eins meiner kleinen Highlights, nämlich dieses Days Gone. War ja schon letztes Jahr so ein bisschen dieses One More Thing bei Sony, ne? Das haben sie ja dann am Ende noch mal relativ lang gezeigt. Und dieses Mal haben sie es noch mal gezeigt, aber so einen anderen Teil von dem Spiel natürlich logischerweise. Wer jetzt überhaupt nichts mehr damit anfangen kann, das ist dieses Spiel, wo man so als Bike-Gang-Mitglied in der Zombie-Apokalypse unterwegs ist. Und wer jetzt die letzten Casts irgendwann mal mit mir verfolgt hat, weiß, dass ich bei Zombie-Apokalypse eigentlich schon mittlerweile aussteige, weil ich schon nicht mehr sehen kann.
Ich habe mich gerade gewundert, ja, was jetzt kommt.
Ja, aber Days Gone finde ich tatsächlich sehr reizvoll, weil erstens kann man Motorrad fahren und zweitens fand ich es auch grafisch sehr beeindruckend. Also auch wieder Animationen, Mimik, sah wirklich toll aus und ich habe dann auch gleich wieder gesehen, dass der Charakter dort schleichen kann und wenn man schleichen kann, bin ich eh immer sold. Fand ich sehr cool. Also besonders beeindruckend fand ich diesen Moment, wo er für Ablenkung sorgt und dann so ein Tor aufsprengt, wo die Zombies dahinter sind und dann fliegt es so auf und er versteckt sich aber, also weil das so ein Zeitzünder ist, der so ein paar Sekunden Verzögerung hat und dann rennen da bestimmt, weiß ich nicht, 50, 60 so Zombies da irgendwie durch und auch nicht so als plumpe Masse, sondern du hast schon irgendwie das Gefühl, die sind alle so einzeln animiert. Vielleicht ist das dann im Endeffekt doch eine plumpe Masse, aber ich fand es technisch sehr beeindruckend und es war halt mal so wieder was, hey, wenn das so Next-Gen-Power ist, so ungefähr, und ich finde halt, Next-Gen ist halt nicht nur irgendwie immer geile Grafik, sondern halt auch einfach mal so Gegnermengen oder irgendwie sowas, wo halt sagst, okay, das wäre jetzt wirklich irgendwie auf einer alten Konsole nicht in der Form gegangen. Das fand ich zumindest technisch sehr interessant, das Days Gone.
Ja, und es wird halt ein Open-World-Spiel gepaart mit dieser Zombie-Survival-Geschichte. Könnte durchaus Spaß machen. Mich haut's thematisch jetzt nicht so vom Hocker. Also ich fand's schon auch, was du gesagt hast, beeindruckend, auch in den letzten Trailern, die man so gesehen hat, wenn man dann sieht, wie er auf so einem Hausdach steht und dann unten so wirklich so der ganze, wie so ein Swimmingpool-Becken voll mit Zombies ist und er wirft dann da so einen Molotow-Cocktail rein. Das sieht schon beeindruckend aus und ich glaube, es macht auch Spaß zu spielen, aber ich finde dieses ganze Weltensetting irgendwie nicht ansprechend. Ich finde den Typen total unsympathisch. Ich finde dieses ganze Biker-Setting irgendwie total zum Gähnen und diese Zombie-Apokalypse, also da fehlt mir irgendwie so das Besondere, was halt Horizon Zero Dawn zum Beispiel einfach abhebt. Ja, es ist eine Open World und es hat Pfeil und Bogen und so. Kennen wir alles schon, aber dann hat halt Horizon Zero Dawn dieses, okay, es ist eine Postapokalypse mit Future Dinos und große Fragestellung und Science Fiction Story und was ist da los? Und bei Days Gone habe ich so die, da stellt sich mir die Frage so gar nicht, ich will über den Hauptcharakter gar nichts wissen. Mich interessiert auch nicht, was ist denn da jetzt in der Zombie-Apokalypse passiert, weil das ist ja irgendwie immer die gleiche Geschichte mit irgendwelchen Experimenten oder irgendeinem Virus, der da ausgebrochen ist. Also da bin ich mal gespannt, wie Sony Band, die das ja machen, es schaffen wollen, da irgendwas zu erzählen oder ob sie es gar nicht möchten.
Ja, sie werden schon was versuchen zu erzählen, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das so in der Form dann irgendwie hinbekommen. Also klar, ich gebe zu, das ist halt im Grunde so, wir nehmen mal so einen Typ aus Sons of Anarchy oder eben aus The Walking Dead, da ist der ja auch, also der ist glaube ich kein Mitglied einer Biker-Gang, aber er ist halt auch so dieser Typ mit irgendwie speckiger Lederjacke und fettigen langen Haaren und so. Und der ist halt in der Zombie-Apokalypse, also ja, wie gesagt, einen Innovationspreis dürfen sie dafür wirklich nicht erwarten. Aber ich fand zumindest das, was ich so in dem Mini-Trailer gesehen habe, diese Möglichkeiten. Ich mag's immer sehr, wenn Spiele mir gleich so Möglichkeiten aufzeigen und ich halt nicht nur eine Art habe, da durchzukommen. Also ich weiß nicht, ob es dann im finalen Spiel so ist, dass man halt immer dieses Tor aufsprengen muss, damit die Zombies da als Ablenkung reinrennen, oder ob es halt auch eine ganz andere Möglichkeit gibt. Aber es wirkte zumindest sich für mich so, dass ich Möglichkeiten habe. Und das finde ich halt immer für einen Trailer, wo man eh jetzt nicht so viel rausholen kann, zumindest etwas, was mich neugierig stimmt. Aber ja, ich gebe dir zu, was ist denn das für ein Deutsch
gerade? Du gibst mir zu, das ist nicht schön.
Ich gebe dir recht, beziehungsweise ich gebe zu, dass man da auch schon sagen kann, das ist jetzt schon ein bisschen sehr abgekochtes Setting und alles kann ich jetzt auch nicht mehr sehen. Absolut legitime Meinung.
Na, muss aber mal abwarten, aber bis jetzt haut's mich nicht vom Hocker oder reizt mich groß, das spielen zu wollen. Ebenso reizt mich sehr wenig, aber ich weiß, dass es eine riesige Fangemeinschaft gibt. Monster Hunter World wurde angekündigt, hat eine, wie gesagt, eine riesen Fangemeinschaft, diese Monster Hunter Serie, und ist das erste Monster Hunter, was jetzt eben halt auch für PC kommt, und ich weiß nicht, es gab glaube ich schon Ewigkeiten keinen PlayStation Monster Hunter mehr, das war ja auch Nintendo typisch jetzt so die letzten Jahre. glaube, das ist schon ein paar Konsolengenerationen her, dass man da Monster Hunter spielen konnte. Ich glaube, auf der Vita oder auf der PSP gab es das, glaube ich. Und genau, Monster Hunter World sah grafisch ganz cool aus, wenn man halt auf diese Monster Hunter Geschichte steht. Da freuen sich, glaube ich, sehr viele drauf. Kommt auch irgendwann Anfang 2018. Ist schon ein Big Deal, aber nicht so meins.
Meins ist es auch nicht, aber es ist gigantisch für Japan. Also ja. In Japan ist Monster Hunter die Übermarke. Da glaube ich, da kannst du eine Konsole rausbringen, die nur Monster Hunter hat und die wird die erfolgreichste Konsole in Japan. Also wenn da Neues rauskommt, dann verkaufen die in der ersten Woche über 1 Million. So viel bist du in Deutschland froh, wenn du überhaupt über die Lebensdauer eines Spiels verkaufst. Also außer du heißt FIFA oder so. Also das ist für Sony ein richtig, richtig wichtiger Deal, um einfach in Japan nochmal Konsolen abzusetzen und dort auch eine Vormarschstellung zu zementieren. Deal. Ja. Wie bitte?
Den Deal hätte exklusiv die Xbox gut gebrauchen können für das Japan-Thema, was wir ja schon ein paar Mal hatten.
Stimmt, das wäre die Rettung und die Wiederauferstehung, die Renaissance der Xbox gewesen, wenn die Monster Hunter da explosiv bekommen hätten. Aber wie gesagt, es kommt für beide ja raus, also es ist ja für beide Plattformen angekündigt, aber da muss man jetzt kein Prophet sein und es ist auch wahrlich kein Xbox-Bashing, wenn man da festhalten wird, dass das sich einfach in Japan auf der PS4 viel, 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 viel besser verkaufen wird.
Ja, klar, es ist halt die Installed User Base ist natürlich einfach da. Das ist ja ein Multiplayer-Spiel, da kaufst du es natürlich auch da, wo deine Freunde dann sind. Auch wenn es dann in 4K läuft, das ist dann halt da leider dann kein Argument, wenn es kein Cross-Plattform oder so ist.
True 4K. Gut,
ein exklusives Spiel, was schon immer exklusiv war, nämlich Shadow of the Colossus, wurde überraschend. Das war eine der wenigen Überraschungen, dass es nochmal wiederkommt. Also das ist ja das PlayStation 2 Spiel, was dann auch schon als HD-Remake für die PlayStation 3 entwickelt wurde oder remastered wurde. Und kommt jetzt auch nochmal remastered in wirklich hübscher, aufgemöbelter Grafik für die PlayStation 4. Also ich glaube, Shadow of the Colossus wird einer der Titel sein, die mit jeder PlayStation-Konsole in Zukunft jedes Mal wiederkommen werden. Eigentlich sollten sie es komplett machen und sagen, komm, wir machen Shadow of the Colossus noch als PlayStation 1 Demake, dann haben wir die Collection komplett.
Also du meinst quasi, was Bethesda sein Skyrim ist, ist einfach bei Sony Shadow of the Colossus, kommt einfach nochmal auf jede Plattform raus. Also ich meine,
ist ja auch wichtig und richtig so. Also ich meine, das Spiel muss jeder gespielt haben, fertig, aus. Und
das stimmt schon, aber ich fand's jetzt in dem Moment so ein bisschen, wie sagt man da, Fan-Pandering, so dieses, aber wir wissen, dass das so ein Liebling ist und letztes Jahr sind alle ausgeflippt, als wir so Last Guardian und so Zeugs angekündigt haben und Shenmue, und deswegen brauchen wir jetzt dieses Jahr wieder so ein Fan-Liebling, den wir einfach nochmal ankündigen. War nett, aber war jetzt für mich auch nicht die Knüller-News, weil das fand ich dann einfach
so. Aber es war eine der wenigen Überraschungen und das spricht halt schon Bände. Also wenn das schon der Moment war, wo man so, dachte, ansonsten kam das nämlich nicht mehr. So viel können wir schon vorwegnehmen.
Ja, also das stimmt tatsächlich, dass die ganze Show irgendwie so überraschungsarm war, ne? Also sie haben zwar vorher, also das hat er, glaube ich, sogar wörtlich gesagt, der Layden, it's all about the games. Das war so das Motto der Show. Und das hast du auch gemerkt. Also das war so, Sony hatte die ganze PK über so ein bisschen so dieses, wir sind Marktführer, wir haben es gar nicht nötig, auf andere zu reagieren. Preissenkungen, warum das denn? PSVR 2, neue Controller für Move, haben wir überhaupt nicht, so nach dem Motto, wir zeigen hier nur Games, so ungefähr, ne? Und das hat dann natürlich in der Summe dafür gesorgt, dass es dann jetzt irgendwie wirklich keine großen Überraschungen war, sondern es war halt, wie man so schön sagt, ich will nicht sagen Langeweile, weil das ist vielleicht das falsche Wort, aber so Enttäuschung war es auch nicht, aber es war halt so auf hohem Niveau, ganz nett, alles geile Spiele, zweifelsohne, aber es war jetzt auch nichts dabei, wo das Internet explodiert.
Nee, überhaupt nicht, weil ja auch nichts Neues angekündigt wurde. Also so dieser Moment, dass man dann am Schluss mit Spider-Man aufhört, was einfach schon bekannt ist jetzt seit Jahren, dass das kommt. Da hat man auch schon Videos und Trailer gesehen und natürlich sah das toll aus, aber das ist der Höhepunkt, mit dem du dann die jährliche wichtigste Spielemesse aufhörst. Also da musst du irgendwas anderes bringen. Wenn du es halt dir leisten kannst wie Sony, ist natürlich auch ein bisschen hochnäsig. Also so vom Image her, wie du schon gesagt hast, hatte man so das Gefühl als Zuschauer, ach, nö, wir haben es nicht nötig, hier irgendwas zu machen. Uns geht's gerade so gut, wir haben irgendwie 1 Million PlayStation VRs verkauft. Dann ging eine Pressemitteilung, wie gesagt, parallel raus, dass sich 60,4 Millionen PlayStation 4s verkauft haben. Das hat alles das
unterstützt. Also das hätte man, Entschuldigung, also ob das jetzt eine Pressekonferenz oder eine Konsumentenshow ist, hin oder her. Aber ich glaube, da hätte sich auch der letzte YouTuber nicht beschwert, wenn sie das zumindest in der Anmoderation noch kurz erwähnt hätten. So, ach übrigens, wir haben jetzt gerade 60 Millionen Konsolen verkauft. Also das macht ja selbst Apple oder so, dass die dann irgendwie da mal Zahlen nennen. Und das ist ja auch was, wo sie zweifelsohne stolz drauf sein können, warum man das dann tatsächlich so als Pressemitteilung irgendwie so im Nachklapp hinterher schickt, anstatt sich da zumindest mal kurz für feiern zu lassen, wo es dann auch berechtigt ist, das habe ich ja dann überhaupt nicht verstanden. Ja.
Und was es auch nicht gab, wenn wir gerade an der Stelle sind, es gab keine coolen Indies, was die anderen Pressekonferenzen ja auch immer haben, dass ein, zwei so kleine Highlights dabei sind, also bei EA eben diese Sache, die wir besprochen hatten, oder so dieser Unravel-Moment vom letzten Jahr, oder eben auch jetzt bei bei Microsoft dieses Cyberpunk-Spiel, was dann auch für Furore gesorgt hat, aus anderen Gründen, aber eben auch, weil es besonders cool aussah, The Last Night. Sowas hat hier auch komplett gefehlt. Also es gab kein einziges cooles Indie-Spiel, was irgendwie für PlayStation kommt, außer Undertale. Aber das ist halt jetzt auch schon irgendwie 5 Jahre alt. Und nett, dass es für oder es war doch bei Sony, Undertale, oder war das bei Xbox? Jetzt komme ich schon durcheinander. Nee,
das war bei Sony.
Ja, ja. Da gab es keine coolen Neuankündigungen, es gab keine Preissenkung, hätte ich jetzt auch nicht so groß erwartet, aber wäre natürlich eine Steilvorlage gewesen zu sagen, also gut, wenn die Xbox One X jetzt so und so viel kostet, dann senken wir halt einfach den Preis als Kampfansage für die PS4 Pro. Das hat Sony ja in den letzten Jahren auch gemacht, dass sie so ganz spontan irgendwie reagiert haben auf die Ankündigung der Scorpio und so weiter. Und vor allem hat mich überrascht, dass sie nichts gesagt haben zu der Zukunft von PlayStation VR abseits von den Spielen. Also es wurden einige neue coole Spiele gezeigt, die für PlayStation VR in Entwicklung sind. Und aber so dieser Innovationscharakter, der hat auch komplett gefehlt. Was ich ja vermutet hatte, dass sie die Move-Controller irgendwie neu bauen, neu zeigen oder eine neue Hardware-Funktionalität da einbauen, die Move-Unterstützung irgendwie besser macht, nichts davon, gar nichts. Nicht mal irgendwie eine Andeutung oder eine Vision.
Ja, also fand die tatsächlich, reden wir gleich nochmal im Detail auch über ein paar Spiele, die da kommen. Alles hochqualitatives Zeug, aber die PK als solche fand ich auch ein bisschen uninspiriert. Also das war jetzt nicht so, was mich mitgerissen hat. Also, dass sich dann selbst der PlayStation-Chef Andrew House nicht mal da irgendwie zeigt und quasi gar nicht für nötig ist und der einfach nur sagt, ich schicke halt meinen USA-Futzel dahin so ungefähr, der wird das schon irgendwie schaukeln, weil die kurze Anmoderation und die Abmoderation, die kriegt er auch hin. Also das wirkte halt alles wirklich nicht so wie, jetzt werfen wir noch mal alles in die Waagschale. Ja, wie du richtig sagst, eine 50-Euro Preissenkung wäre halt nicht nur eine Steilvorlage gewesen, das wäre eine richtig fette Breitseite gewesen, ne? Weil du dann einfach gesagt hast, hey, wir sind da 150 Euro drunter oder Dollar, das ist schon mal echt eine Riesenmarge. Und das haben sie jetzt auch im Prinzip vorbeigehen lassen. Und eine kleine Spitze haben sie sich erlaubt mit dem, am Ende haben sie bei Spider-Man, was du ja schon angesprochen hast, gesagt so, ja, und noch ein PlayStation-Exclusive, a true Exclusive. die konnten sich dann doch nicht verkneifen, den kleinen Diss gegen Microsoft. Aber sonst war das irgendwie so, es war nicht so angriffslustig. Weißt du, was ich meine?
Ja, es war also ziemlich fett gefressen und wir sind so fett im Saft und im Erfolg, dass wir uns nicht mehr bewegen können. Also konkurrenzbelebtes Geschäft und ich hatte das Gefühl, es ist gerade so ein bisschen das Ungleichgewicht. Xbox hat sich da jetzt wirklich ins Zeug gelegt und ich finde die Konsole ja an sich geil. Also die Hardware und die Art, die Microsoft da jetzt investiert hat in dieses Gerät, das ist ja super. Also ich will ja, wenn ich die Wahl hätte, würde ich diese ganzen Exklusivspiele auch auf der Xbox One X lieber spielen, weil sie halt leistungsfähiger ist. Also, weißt du, das kam vielleicht ein bisschen falsch rüber bei unserer Kritik an Microsoft. wenn ich die direkte Wahl hätte, wäre es mir natürlich am liebsten, alle Titel wären Multiplattform und ich kann mir einfach das aussuchen, auf welcher Konsole das am besten läuft oder auf welcher Konsole mir das Gamepad vielleicht am ehesten zusagt. Aber Sony hat halt einfach die Finanzen, um sich sowas wie Spider-Man exklusiv entwickeln zu lassen oder God of War oder. Ja, und da waren ja wirklich wieder jetzt eine ganze Handvoll von Titeln dabei, bei denen man sagt, oh ja, geil, also deswegen will ich mir eine PlayStation kaufen. Angefangen von Uncharted über Days Gone bis zu Spider-Man und vor allem auch God of War. Also vielleicht können wir da jetzt weitermachen an den Spielen. Das sah ja unfassbar geil aus, dieses God of War. Wenn ich nicht schon eine PlayStation hätte, wäre das der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, geil, ich will eine PlayStation haben.
Und wichtige Nachricht für alle, Kratos kämpft. Das war ja nach der Ankündigung nicht so ganz klar. Da hat man ja irgendwie, ist das jetzt irgendwie ein Sohn oder sein Ziehsohn, den er da irgendwie anlernt? Und ist das dann eigentlich der Hauptcharakter? Mhm. Und Kratos ist quasi schon in Rente. Nein, Kratos gibt wieder volles Pfund aufs Maul. Das war im Trailer oder in dem Gameplay mehr als deutlich. Und es ist auch sein Sohn, oder? Weil es gibt eine Szene, da sagt doch seine Frau oder da sagt doch irgendwie, he needs his father, oder?
Ja, ja, also die Mutter seines Kindes zumindest. Beziehungstechnisch bin ich da jetzt nicht so firm. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, ohne jetzt zu spoilern, aber wer God of War 3 durchgespielt hat, das muss noch irgendwie erklärt werden, wie God of War 4, die Zahl steht ja nicht dran, wie das irgendwie einzuordnen ist. Aber dass Kratos deutlich älter ist oder auch mit allein der Bartwuchs deutet ja schon an, dass das irgendwie nach der God of War Trilogie spielt. Da bin ich mal gespannt, wie das erklärt wird.
Wieso, weil alte Männer immer einen Bart haben? Jetzt
bin sein Gesicht, ich meine, es ist ja nicht nur die Texturauflösung und dass die Kamera jetzt Third Person ist, also isometrisch, er wirkte schon deutlich älter und er hat ja ein Kind. Das hat er früher nicht gehabt. Also allein deswegen schließe ich mal drauf,
dass es Vorsicht. Jetzt bist du, was die God of War Lore angeht, auf dünnem Eis, weil das stimmt nämlich tatsächlich nicht. Was? Also da will ich jetzt nichts spoilern, also er hat ja schon mal Frau und Kind.
Na gut,
aber, okay, ja. Aber das sind eindeutig nicht die, die man da sieht. Also das würde überhaupt nicht passen, weil deswegen weiß ich nicht, ob das dann alles danach spielt. Ich bin mal gespannt, ob sie einfach sagen, wir scheißen auf alles, was vorher war, oder ob sie da irgendwie eine Erklärung für finden. Das ist tatsächlich.
Ich meine, der Name, dass da keine 4 dran ist, deutet ja auch so ein bisschen an, es ist eigentlich eine neue Spielserie. Und es ist ja nicht nur der Name, der eben diese Nummerierung fallen lässt, sondern ja auch das Spielprinzip. Also es ist ja ein Third-Person-Spiel, man hat ein viel direkteres Kampfsystem, du kannst mit dem Stick ja auch wirklich die Kamera bewegen, hast irgendwie ein viel ausgefeilteres, wie soll ich das sagen, also ein anderes Spielkonzept. Es ist nicht mehr so ein reines Action-Slasher-Game wie die ersten drei Teile und auch die Spin-Offs, sondern es wirkte ja deutlich mehr wie halt jetzt so ein Assassin's Creed oder einen Witcher oder sowas in der Art, aber halt mit diesem typischen brutalen Kampf mittendrin geschehen. Aber trotzdem sah es auch so aus, als könnte man halt mit Kratos rumlaufen und Blümchen pflücken, wie man es halt auch mit Geralt macht, gell?
Ja, genau. Also es wirkte tatsächlich ein Tick offener und ein Tick rollenspieliger, wenn man das irgendwie so bezeichnen möchte. Also ja, sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und sicherlich, da hast du recht, einer der Exklusivtitel, die wirklich auch Leute zur PlayStation dann treiben könnten, weil es wirklich toll aussieht. Willst du zu diesem Marvel vs. Capcom Infinite noch was sagen? Das habe ich überhaupt nicht, das sah irgendwie komisch aus und ist das ein Prügelspiel, oder?
Ja, das gibt's ja auch schon eine Weile, so diese Cross- Geschichten.
Ach so, aber das war jetzt schon, also es gibt diese Kosten, aber das war jetzt so eine Neuankündigung, oder? Weil
ich glaube, dieses Spiel ist eine Neuankündigung, aber ich bin da auch nicht so firm. Da gibt's ja so viele verschiedene. Ich musste mir irgendwann meine Augen zuhalten, weil ich die Charaktere so hässlich fand.
Also ja, genau.
Uncanny Valley, also diese Street Fighter Tante, die sah in ihrem eigenen Spiel deutlich besser aus. Also die hatte eine ganz komische Augenpartie. Und das Spiel basierte halt so ein bisschen, glaube ich, auf diesem Humor, dass dann der Rocket aus Guardians of the Galaxy halt die Waffen von, wer waren das?
Dante.
Von Dante.
Das waren genau, Dante, das waren die Dings und Ivory.
Genau,
von dem. Also halt diese zwei Pistolen, die er hat da.
Also davon profitiert das Spiel, glaube ich, aber Ich glaube, da wird Micha eh einen eigenen Cast drüber machen, der liebt ja solche Spiele und von daher.
Der Witz ist auch echt, das ist manchmal echt ein Problem, dass wir Micha jetzt nicht hier haben, weil der hätte uns erstmal 4 Stunden erzählt, wie geil Monster Hunter ist. Hätte uns dann einen Vortrag gehalten, dass Marvel vs. Capcom ja wohl die geilste Prügelspielserie überhaupt ist. Und da fehlt uns einfach ein Tick Expertise. Das können wir da einfach, ist einfach eine Lücke, die können wir nicht füllen. Das merkt man schon, wenn Micha nicht dabei ist. Also, falls es da jetzt Japano Spielfans gibt, dann entschuldigen wir uns bei denen, aber das ist einfach nicht unser Fachgebiet. Deswegen haben wir ja eigentlich Micha, weil der sich damit sowas deutlich besser auskennt. Womit aber ich mich auskenne.
Ganz kurz an der Stelle, wir haben mit Micha auch schon besprochen, dass wir am Freitag oder so oder halt jetzt gegen Ende der Woche dann auch noch mal so ein bisschen aus seiner Sicht noch mal eine kleine E3-Zusammenfassung bekommen, was er so für Perlen oder so entdeckt hat. Also von daher, vielleicht taucht da ja Marvel vs. Capcom wieder auf.
Bin ich mir sicher. Womit ich mich auskenne, wollte ich vorhin sagen, das sind Kriegspornos und da werde ich mit Call of Duty WW2 oder World War II oder ich weiß gar nicht, wie die offizielle Sprachregelung ist, bestens abgeholt. Da gab es nämlich jetzt den Trailer, den ich eigentlich auf der Xbox PK so ein bisschen vermisst hatte, weil ich doch immer Call of Duty noch so als heimliche Xbox-Marke gesehen habe, auch wenn sie natürlich nie exklusiv war. Ist jetzt komplett, also Activision und Sony haben jetzt komplett offenbar zusammen sich ins Bett gelegt, weil da gab es dann später auch bei Destiny noch so alles exklusiv, vorab und überhaupt alles auf der PlayStation. Sowas finde ich dann immer scheiße, sage ich ganz ehrlich. Also so Mini-Exklusiv-Deals, also so wie bei Assassin's Creed, du kriegst irgendwie so eine Jack the Ripper-Kampagne exklusiv nur auf der PlayStation. Das finde ich immer scheiße. Also entweder komplett exklusiv, das ist zwar auch irgendwie blöd, aber dann kann man es noch irgendwie verschmerzen, weil der Titel dann komplett exklusiv ist. Ist halt nun mal so läuft das Geschäft, aber irgendwie so Sachen rauszunehmen aus einem Spiel und einer Konsolen Kundschaft vorzuenthalten, finde ich eine blöde Aktion und fand ich da auch echt scheiße, dass sich Sony da hat so für feiern lassen mit, wenn ihr Destiny 2 auf der PS4 spielt, dann kriegt ihr exklusive Rüstungen und exklusives Dings und Zeugs und Pi und Pam Po, fand ich blöd. Aber jetzt noch mal ein paar Worte zu Call of Duty. Ist halt Kriegsporno, wie ich gesagt habe, ist Call of Duty, wird Call of Duty sein und immer Call of Duty bleiben. Nicht anders zu erwarten, aber ich bin ganz ehrlich, ich habe auch mal wieder Lust auf so ein Zweiter Weltkrieg-Ding.
Ja, dann bist du die Zielgruppe, die Activision da gesucht hat. Was auf jeden Fall neu war, dass erstmals Multiplayer-Gameplay zu sehen war mit Fahrzeugen und allem drum und dran. Und natürlich auch herumfliegenden Gliedmaßen. Also es war sehr blutig auf jeden Fall wieder.
Ja, also man sieht dann immer so Trailer und dann schlagen die immer so ernste Töne an und zeigen Krieg so ganz gewalttätig und dann denkt man halt immer so, oh, das, wer weiß, vielleicht gehen sie diesmal in eine andere Richtung. Nee, und dann denkt man sich, ach nee, das stimmt, das ist ja Call of Duty. Ich glaube nicht, dass wir da die großen Antikriegsfilme oder das Antikriegsspiel erwarten dürfen, was irgendwie die Brutalität des Zweiten Krieges vor Augen führt und zeigt, dass es da eigentlich keine Gewinner gibt, sondern ich bin mir relativ sicher, am Ende wird die amerikanische Flagge irgendwo wehen und man steht salutierend vor der Konsole. Das heißt, das erwarte ich mir gar nicht, aber ich mag halt einfach sowas, da schäme ich mich nicht dafür und es gab eine Szene im Trailer, da hatte ich dann eine kleine Träne im Auge, weil ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich finde immer dieses Pling-Geräusch, wenn diese Magazinspange von dem M1 so rausfliegt. Das kennst du ja bestimmt, oder? Genau. Das finde ich immer total geil. Ich weiß nicht warum, aber ich mag dieses Geräusch total gern. Und es war auch im Zweiten Weltkrieg deswegen oder im Zweiter Weltkrieg spielen immer meine Lieblingswaffe. Und da gibt's halt da in dem Trailer so eine Zeitlupenszene, wo es halt wirklich so pling und dann siehst du halt, wie diese Spange so, also kurz zur Erklärung, das ist halt kein Magazin, was man von unten in die Waffe reinschiebt, sondern das sind, glaube ich, 8 oder 6, da bin ich jetzt leider auch nicht firm, Patronen, die mit so einer Klammer hinten zusammengehalten sind und dann von oben reingedrückt werden. Und das heißt, du fängst dann halt das Schießen an und dann bling, 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 werden die der Reihe nach oben durchgeschoben wieder. Und am Ende fliegt halt diese Spange raus und du kannst dann diese nächste Klammer halt reindrücken. Also, und das finde ich, jetzt höre ich auf, bevor es endgültig peinlich wird. Ich sehe schon, wie du mit den Augen rollst. Das finde ich halt sehr cool. Und deswegen, also für mich, ich weiß, ihr seid immer sofort mit an Bord, wenn Science Fiction ist, aber ich finde mal, so eine ordentliche Zweite Weltkriegsnummer kann jetzt auch mal wieder sein, nachdem es jetzt lange Pause war.
Naja, für Activision und Call of Duty ist es ja auch mal wieder Not, da ein bisschen einen größeren Erfolg einzufahren. Das Future-Setting kam mir jetzt ja dann doch nicht mehr so ganz gut an und ich glaube, die meisten Call of Duty-Fans freuen sich auch auf dieses Setting. Da haben sie, glaube ich, schon das Richtige wieder erwischt. Bin mal gespannt, was dann die Diskussion wird, ob im Multiplayer dann dieses Vertical Gameplay fehlen wird. Aber Battlefield 1 hat ja auch gezeigt, dass sie es irgendwie schneller machen, als es realistisch war, um halt diesen Gameplay-Faktor irgendwie hochzuhalten, weil Call of Duty war ja schon auch sehr schnell und durch diese Exosuits auch ein ganz anderes Spiel als dieses frühere Call of Duty. Aber Activision sagt ja, sie wollen dieses Back to the Roots und Boots on the Ground Feeling des alten Call of Duties wieder einfangen. Nur eben halt auf modernen Konsolen und PCs.
Ja, und es ist ja auch nicht so, dass sie dir die alten Spiele wegnehmen. Also ja, du kannst ja, wenn du sagst, ah, der Multiplayer, das mit dem Zweiten Weltkrieg, ich mag weiter meine Science-Fiction-Fetzerei mit meinen Kumpels online spielen, dann kannst du ja die alten auch noch spielen. Also
es ja, ist ja, du weißt so, ja, wie es ist. Dann die, also wenn dann so ein Titel da ist, dann verliert sich das ja auch, der Multiplayer in den alten Versionen.
Ja und nein. Also bei Battlefield war es zum Beispiel auch so, dass als Battlefield 4 irgendwie so lange so Probleme hatte, da haben alle noch lange Battlefield 3 gespielt. Also das kann schon sein, dass wenn der Multiplayer einfach nicht so zündet, dass die Leute dann halt beim alten Teil bleiben. Das ist gar nicht so unwahrscheinlich.
Na gut, aber es sah cool aus auf jeden Fall. Da gebe ich dir absolut recht.
Ganz kurz Destiny 2, weil es auch noch zum Activision-Block gehört, kam dann zwar eigentlich ein bisschen später, aber müssen wir natürlich der Vollständigkeit erwähnen, weil sie es nämlich nicht zu blöd waren, ein Trailer-Klischee abzufeuern, aber es völlig ernst zu meinen, nämlich den Trailer mit Inner World anzufangen. Ja. Und das ist mittlerweile eigentlich ein No-Go. Ich habe auf der Nordic Game Konferenz in Malmö nämlich auch mal so einen Vortrag gehört von einem, der so Trailer-Consulting macht, eigentlich ganz interessant. Und der hat dann irgendwie gesagt, so die 10 Do's and Don'ts oder sowas für so Trailer. Und hat halt gesagt, auf keinen Fall so ein Sprecher, der irgendwie in a world where science fiction oder was weiß ich was, weil er gesagt hat, das ist mittlerweile so abgedroschen, das kannst du halt nur noch als Parodie verwenden. Aber bei Destiny kann man halt sowas auch noch ernst gemeint verwenden. Aber sonst, finde ich, habe ich jetzt da nicht so viel rausgezogen, außer es ist halt Destiny.
Ja, es war so ein bisschen so ein Story-Trailer. Also man konnte ein bisschen mehr rauslesen, was halt diese Lore angeht und den Bösewicht. Und aber das Entscheidende ist, es kommt 2 Tage früher als erwartet. Also es kommt jetzt schon am 6. September, mit Ausnahme der PC-Version. Die braucht ein bisschen länger, aber auf den Konsolen kommt es 2 Tage früher am 6. September. Auch einer der wenigen Release-Daten, aber es war jetzt ja auch kein exklusives Sony-Spiel. Womit ich mich auskenne, sind Brettspiele und da war was Interessantes in der Pre-Show. Also witzigerweise hat Sony so viel Material irgendwie wohl gefühlt gehabt, dass sie gesagt haben, mehr als eine Stunde wollen wir nicht. Dann lass uns noch eine Pre-Show vorher machen. Das war so quasi im in diesem Aufenthaltsraum vor dem Center, wo eben diese Bühne war, hatten sie dann so einen Moderatoren-Typ hingesetzt an so einem Tisch. Das hatten sie die letzten Jahre auch schon, wo dann so verschiedene Sony-Leute vorbeigekommen sind und dann haben sie halt so ein bisschen geschnackt, so, ja, was erwartet uns und tolles Jahr und pipapo und haben sie halt auch so ein paar Dinge gezeigt. Und auf einmal haben die dort auch World Premieres gezeigt, die man eigentlich auf der Bühne erwartet hätte. Also GT Sport wurde da ganz ausführlich vorgestellt. Also das neue Gran Turismo, haben sie so eine Studio-Tour gemacht mit Interview mit dem Entwickler und so weiter. Sah auch sehr cool aus, wenn man halt Gran Turismo-Fan ist, kann man sich da, glaube ich, zu Recht drauf freuen. Aber was mich dann angesprochen hat, war das neue Konzept oder das neue Spiel von den Until Dawn-Machern, nämlich von Supermassive Games. Die haben zusammen mit Sony so eine Technik entwickelt, die nennt sich Playlink. Und dass sie das nicht auf der Bühne gezeigt haben, das wundert mich dann schon. Also Supermassive hat eben sich Streams angeguckt von dem Horrorspiel Until Dawn. Das war ja dieses Spiel, wo man immer so zwischendurch dann Entscheidungen trifft, dieser Teenie-Horror-Slasher. Und das konnte man ja auch wunderbar mit Leuten auf dem Sofa, mit der Freundin oder mit Freunden, Kollegen und so spielen. Und das haben wohl auch sehr viele Streamer gemacht, dass sie dann quasi in der Community oder eben auch die Sofa-Leute gesagt haben, so, scheiße, was machen wir? Gehen wir da lang? Machen wir das? Oder wie reagieren wir? Und quasi so die Gruppe entschieden hat, was zu tun ist. Und dann haben sie gedacht, vielleicht könnte man daraus ein Spiel machen und haben jetzt Hidden Agenda entwickelt, so heißt dieses Spiel. Ganz ähnliches Setting wie so ein Until Dawn. So eine Polizistin, die halt so einen Massenmörder irgendwie hinterherjagt Und der Clou ist, über dieses Playlink verbindet sich die PlayStation mit Smartphones, also mit Android oder mit iOS-Geräten. Und jeder, der auf dem Sofa sitzt, hat ein Smartphone, was dann über Playlink und wahrscheinlich PSN oder so verbunden ist und fungiert dann als Eingabegerät, als Controller. Und das heißt, wenn wir drei, also Micha oder wir vier, Stefan, Micha, du und ich spielen gleichzeitig dieses Spiel, und dann kriegt jeder so Kärtchen, wie bei so einem Brettspiel, mit Hidden Agendas, also mit Geheimmissionen. Und bei dir steht dann zum Beispiel drauf, verhindere, dass der und der überlebt, der NPC oder sowas, ja. Oder bei mir steht drauf, kriege die Gruppe dazu, bei der Entscheidung einstimmig zu handeln oder solche Geschichten. Und dann entwickelt sich dieses Spiel und man muss zwischendurch dann immer entscheiden. Also es ist dann quasi wie ein selbstablaufendes Spiel. Keiner steuert den Charakter direkt, sondern die Polizistin läuft rein, dann kommt so eine Zeitlupensequenz und wir können dann alle so abstimmen quasi. Interaktiv, ob sie jetzt auf den Typen, ob sie den quasi tödlich trifft und schießt oder ob sie ihm vielleicht nur ins Bein schießt oder erstmal in Deckung geht, so als Beispiel. Also so ein bisschen so dieses Telltale-artige, aber als Gruppenentscheidung. Und das fand ich total faszinierend, haben sie sehr ausführlich in dieser Pre-Show gezeigt und auch außerhalb dieses Until Dawn Spiels wird dieses Playlink dann eben für so Party-Gedöns genutzt. Das heißt, da kannst du dann auch wie so richtig so Brettspiele spielen oder dann Fotos noch von dir machen kannst. Also so Therapy-mäßig oder halt so Party-Brettspiele.
Ist aber was, wenn man zusammen auf dem Sofa sitzt, oder? Also für Online und Streaming, genau. Ist das jetzt eher nicht gedacht.
Also so, wie sie es gezeigt haben, war das wirklich so, dass du halt mit deinem Smartphone lokal verbunden sein musst und nicht für Streams. Vielleicht erweitern sie das irgendwann, dass man das dann auch mit Community und so Anbindungen machen kann. Aber so, wie sie es präsentiert haben, war das nur Sofa-Koop.
Ja. Aha, okay. Ja, ich habe diese Pre-Show nicht gesehen, deswegen ist es mir gerade völlig neu. Ja. Das ist natürlich auch dann etwas unglücklich, sowas dann irgendwie im quasi Füllerprogramm vorher zu verstecken, wo man eigentlich nicht damit rechnet, dass da irgendwie was Großes kommt.
Das Einzige, was man kurz gesehen hat von Supermassive, war eine VR, also so ein Horrorspiel für VR. Das hat man ganz kurz angedeutet gesehen.
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Es gab nämlich ja schon so einen VR-Blog, wo dann zum Beispiel unter anderem auch Skyrim VR kommt für PlayStation VR. Dann gab es da so ein paar Sachen, zum Beispiel das
Monster. An der Stelle müssen wir ganz kurz einhaken. Das hat mich jetzt wirklich gewundert. Bethesda hat doch einen eigenen VR-Blog gehabt mit Doom VR und mit Fallout VR. Und dass die sich das wirklich haben vom Brot nehmen lassen, dass sie gesagt haben, also gut, dann kriegt ihr Skyrim VR. What? Also warum? Wieso haben die das da nicht schon auch gezeigt? Also war das Sony jetzt so wichtig da? Ich meine, Skyrim VR ist jetzt auch kein mega System-Seller. Das ist halt so alt. Ich meine, Switch hat jetzt ihre eigene VR-Version. Jetzt kriegt die PlayStation VR-Version auch noch ihr eigenes Skyrim. Irgendwie wird es das neue Doom, dass es auf ein System laufen muss?
Nee, läuft's ja fast schon. Also ich habe wahrscheinlich das Gefühl, ja. Bethesda hat gesagt, ach, wir kündigen Skyrim für gerade drei Plattformen irgendwie noch an bei uns, da könnt ihr das VR ruhig für euch haben. Also, aber stimmt, kein Wort dazu bei Bethesda. Und jetzt hier war es eher in so einem VR-Blog als kurzes, ach ja, übrigens hier auch. Mhm. Ja, okay. Also wie gesagt, wenn man jetzt tatsächlich sagt, also ich habe noch nie Skyrim gespielt und ich möchte das jetzt auch endlich noch mal in der VR spielen, dann hat man da auch die Möglichkeit dazu. Knüller-Spiel auch, das Angel-Minispiel aus Final Fantasy kommt für VR. dann gab's so ein paar kleine Sachen, wie gesagt, dieses The Inmate von Supermassive da, die Until Dawn-Macher. Das sah ganz spannend aus, weil das halt auch so in diese Horror-Richtung ging. Man ist da tatsächlich offenbar in, wie der Name schon sagt, in einer Irrenanstalt irgendwie eingeschlossen und dann ist halt so Realität und Wahnvorstellungen, alles verschwimmen halt und du weißt eigentlich nicht so genau, was echt und was Einbildung ist und so. Aber hat man jetzt auch nur so einen ganz kurzen Trailer gesehen und so Bravo-Team, so Militär-Shooter. Ja, weiß ich auch nicht, ob ich das in VR jetzt spielen will, weil man hat da halt schon gesehen, dass man da dieses klassische Rail-Shooter, also du kannst halt nur so von festgelegten Punkten hin und her springen. Also es war so, es wirkt halt alles so ein bisschen wie, ach ja, übrigens, und hier kommen noch irgendwie fünf VR-Games, um zu zeigen, dass da auch noch Nachschub kommt.
Genau, wie früher der Vita-Block eben, genau.
Ja.
Aber Superhot VR kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Superhot hatten wir ja auch schon besprochen, fantastisches Spiel. Also das sollte man sich auf jeden Fall holen, wenn man PlayStation VR hat. Superhot, super. Hot. Und Moss mit dieser Maus sah auch sehr süß aus. War mir noch nicht so ganz klar.
Puzzle-Plattformer, ne?
Ja, genau. Also das könnte, glaube ich, auch ganz gut funktionieren, weil es halt auch von der Motion Sickness her sehr ruhig aussah, dass man eben nicht aus dem Charakter rausschaut, sondern quasi so auf diese Welt blickt und dann mit der süßen Maus da rumläuft. Also das könnte ich mir gut vorstellen noch.
Ja. Gut, was haben wir denn noch? Ach ja, stimmt. Ein Titel, der offenbar ein bisschen umgebaut wurde, habe ich zumindest das Gefühl, und zwar Detroit Become Human. Ich habe eigentlich mir vorgenommen, für die Zukunft alles, wo David Cage draufsteht, mit Verachtung zu strafen. Aber ich muss leider sagen, das, was ich jetzt hier gesehen habe, vielleicht hat man doch jetzt mal David Cage gesagt, hey, lass doch vielleicht mal jemand anders die Handlung schreiben. Und dann wird da auch was draus, weil das fand ich sehr interessant und ich fand es aber dann aber auch wieder irgendwie, also war das nicht letztes Jahr noch eine Heldin, die da irgendwie die Hauptrolle gespielt hat und jetzt war das halt wieder so ein White Dude?
Die Geschichte wird über mehrere Charaktere erzählt. Also so. Man hat jetzt halt bei jeder Präsentation, wo sie Detroit gezeigt haben, am Ende schauen die doch immer so in die Kamera und sagen, I'm one of them, this is our story. Also die Androiden erzählen diese Geschichte und man taucht, glaube ich, so habe ich es jetzt eben verstanden, in mehreren, wie so Winter, in so Episoden in diese Charaktere ein und wahrscheinlich hängen die dann insgesamt auch irgendwie miteinander zusammen und jetzt hat man halt diese Episode von diesem Androiden gesehen, genau. Aber sie haben es jetzt nicht umgebaut, weil das war auch vom ganzen Design, wie sie so gezeigt haben, weißt du, mit diesem Kringel an der Stirn oder an der Schläfe besser gesagt und auch so diese ganze Thematik, dass die Androiden eben sich selbst bewusst werden, rebellieren, aber du hast als Spieler die Wahl, ob du eben pazifistisch handelst, friedlich handelst oder eben auch eine Revolution startest mit Gewalt. Das wurde in den letzten Trailern ja auch immer schon so klar. Nur hat halt jeder eine andere Ausgangslage, so von der Veranlagung des Charakters und des Jobs, den man da als Androide ausübt.
Ah ja, okay, dann habe ich das irgendwie einfach falsch verstanden. Ich hatte das irgendwie im Kopf immer abgespeichert, als da spielt man eine Frau, die offenbar halt Androidin ist und das hatte ich dann einfach irgendwie.
Nee, es gab auch schon diese eine Gameplay-Szene mit dem Polizisten oder mit diesem Wachmann, der dann auf dieser oben bei dem Hotel oder in diesem Zimmer diesen Mann verhindert, der dieses Mädchen als Geisel hat. Das hat man auch schon gesehen, diese Sequenz. Ah, okay. Ja, aber da stimme ich dir absolut ein. Sieht super spannend aus von der Thematik. Ja, ja. Ich weiß, ich bin so empathisch. Ich übernehme deine Fehler. Das macht mich total an, dieses Thema, auch wenn so diese grundsätzliche Frage so nach Transhumanismus und künstliche Intelligenz und Menschwerdung, aber das hat man schon oft gesehen und auch in Filmen wurde das schon oft verarbeitet, aber das so als interaktives Spiel in dieser Qualität auch von Animationen und wenn diese also die Spiele wurden ja auch immer größer von David Cage, was so diese Entscheidungsvielfalt angeht, wenn wir mal zu Fahrenheit zurückdenken. Von daher hoffe ich ja auch immer noch irgendwann, dass es halt so technisch vorangeschritten ist, dass es auch wirklich sich anfühlt wie das, was er immer als Vision hatte, nämlich so einen interaktiven Film zu machen mit einer guten Geschichte. Und ich drücke ihm die Daumen, dass es diesmal klappt, weil das Thema hätte es auf jeden Fall verdient. Da kann man viel draus machen.
Ja, und wir leben ja jetzt auch in dem Jahr oder nächstes Jahr, wo das Blade Runner Remake kommt und da passt ja sowas auch mit Androiden, die irgendwie Gewissen haben und die schon so menschlich sind, dass man sie eigentlich gar nicht mehr unterscheiden kann und deswegen auch die Frage sich stellt, sind das denn schon Menschen und welche Rechte haben sie und welche nicht und so und deswegen, also könnte witzigerweise halt Glück einfach sein, dass sie genau zum richtigen Zeitpunkt halt rauskommen, wenn gerade wieder so ein Hype ausbricht, wenn dann Blade Runner ins Kino kommt und sie dann damit zum Spiel, was ein ähnliches Thema anschneidet, dastehen. Aber es war auf jeden Fall aus wie ein Titel, den ich mal im Auge behalten möchte, weil irgendwie mich halt auch die Thematik eher interessiert hat. Also ich hoffe halt nicht, dass David Cage dann einfach nach der Hälfte da irgendwie einen Western draus macht und dann irgendwie am Ende des Spiels dann, weiß ich nicht, mit Piraten ist oder so. Der hat ja gerne mal etwas wirre Gedankengänge, was er in seine Handlungen einbaut, sondern wenn sie sich da einfach wirklich auf dieses Science-Fiction-Dystopie mit Androiden beschränken, dann klingt es schon sehr interessant. Ja. Spider-Man, ja, das, was wir schon als Rausschmeißer erwähnt haben. Ich weiß nicht, bin ich ganz ehrlich. Also, bisschen viel Quicktime.
Ja, wobei ich das aber auch, also kurz zur Erklärung, es ist ein eigenständiges Spider-Man-Spiel, hat nichts mit dem Film Homecoming zu tun, der jetzt in die Kinos kommt mit dem Holland. wie heißt er, Tom Holland, glaube ich, gell? Also es ist nicht Kanon mit dem aktuellen Marvel Cinematic Universe, also nicht mit diesem Spider-Man, wird auch sehr deutlich gemacht dadurch, dass er eben auch einen ganz anderen Anzug anhat. Und für Kenner der Spider-Man-Serie, es ist auch der Morales Spider-Man, ich weiß den Vornamen nicht, irgendwas, Mike Morales oder so, also der schwarze Jugendliche, der andere Spider-Man quasi oder ein aktueller Spider-Man in den Comics, glaube ich, ist oder sowas. Ich kenne mich da auch nicht so ganz aus, aber auf jeden Fall ist es ein eigenständiges Spider-Man-Spiel, hat nichts mit dem Film zu tun. Und es ist im Grunde das, was man von einem Spider-Man-Spiel erwartet. Also es sieht ein bisschen aus wie die Rocksteady-Batman-Spiele. Auch so vom Kampfsystem, mit so einem Free-Flow-Kampfsystem, und Spidey fuchtelt halt rum, macht irgendwie wilde Saltis, verschießt Spinnennetze, dann kommt irgendwie so eine coole Finishing-Move-Szene, wo er irgendwie mit dem Spinnennetz irgendeinen Kühlschrank von der Seite herholt und gegen den Typ knallt, den anderen tackert er quasi mit seinen Spinnennetzen irgendwie an der Scheibe fest. Und wenn du an bestimmten Triggerpoints langläufst, das war in der Szene jetzt in diesem Gameplay-Demo, war das halt so ein Endboss-Kampf. Und dass der dann natürlich sehr Quicktime-lastig ist, war klar, aber es war halt auch toll inszeniert dadurch. Ich glaube nicht, dass das ganze Spiel so sein wird, sondern dass das halt jetzt genau in dieser Szene halt mal so ist. Aber ansonsten, glaube ich, wird es halt so ein Open-World-Spider-Man-Spiel wie halt auch Batman Arkham so eins ist. Weißt du? Also sah genauso aus wie die Batman-Spiele, fand ich.
Jein, also ich finde diese letzten Spider-Man-Spiele, da gab's ja das irgendwie Amazing Spider-Man, und da gab's ja so ein, zwei, eins auch tatsächlich für die PS4, und die waren halt immer nur so, ja, so einen halben Schritt gemacht halt nur. Also die waren dann halt von den Grundsätzen schon immer Batman recht ähnlich, aber dann halt doch noch nicht das Niveau von Rocksteady erreicht. Und ja, fand ich auch hier jetzt grundsätzlich jetzt nicht völlig verkehrt, aber irgendwie war das so, da muss doch mehr gehen, und auch ein Bosskampf muss doch nicht zwingend immer nur drücke jetzt X und drücke jetzt das und halte jetzt R1 und R2 gedrückt und jetzt schieße ganz schnell mit R2 und L2, und also du hast ja in dieser Filmsequenz wirklich nur gesehen, wie der einfach Quicktime after Quicktime da irgendwie gemacht hat, und das war mir dann irgendwie in der Summe so ein bisschen, weiß ich auch nicht. Aber klar, vielleicht ist es dann am Ende, hast du dann natürlich dann die ganze Welt, also die ganze Welt, aber halt eine Open World in New York. Und vielleicht ist es dann halt wirklich der Bosskampf gewesen, den sie dir da gezeigt haben. Also hat mich jetzt halt einfach nicht völlig weggeblasen, sondern es war halt so, ja, okay, muss man halt mal abwarten, wie das wird.
Genau. Also es war jetzt, dadurch, dass man halt Batman schon hatte und Batman auch so gut war, ist es halt auch eine große Messlatte. Aber wenn es annähernd da rankommt, dann wird es, glaube ich, ein sehr, sehr cooles, sehr solides Superheldenspiel mit Spidey. Also die Anlagen, die jetzt da sind, um es vielleicht mal so zu formulieren, die sahen schon danach aus, als könnten sie da das Erbe von Rocksteady antreten, so ein bisschen, fand ich. Also es sah deutlich besser aus als die anderen Spider-Man-Spiele. Und der Charakter gibt es ja eigentlich auch her. Also mit Spidey da durch die New Yorker oder Manhattan-Schluchten zu gleiten, das macht ja schon Spaß. Wenn sie dann halt irgendwie da noch eine coole Story erzählen, die halt irgendwie so aktuell diesen Marvel-Hype auch irgendwie aufnimmt, das könnte schon gut funktionieren. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. So, Batman habe ich doch auch gerne gespielt, und Spider-Man doch, warum nicht? Sah toll aus.
Ja. Na gut, dann das Fazit haben wir ja in der Mitte eigentlich schon gehabt. Die Ziel der PK war offenbar einfach so ein bisschen zu zeigen, so hey, wir haben die besten Exclusive, und das hat er ja auch gesagt, mehr oder weniger, und alle großen Third-Party-Marken kriegst du bei uns auch, so nach dem Motto, also PlayStation Best Place to Play, so ungefähr. Und das, ja, war das Ziel. Das haben sie jetzt auch nicht völlig verfehlt, sondern die Spiele waren ja auch wirklich gut. Aber man hat sich halt nach der PK dann gedacht, gut, hätte ich jetzt auch die Trailer so sehen können, hätte ich mir das jetzt nicht in der Show zusammenhängend anschauen müssen, sondern es hätte auch einfach gereicht, wenn ich mir halt die Trailer, die mich interessiert hätten, anschauen.
Also ich bin ja wach geblieben, ich habe es mir ja live angeschaut, und das habe ich dann schon gedacht, so, warum habe ich das jetzt eigentlich gemacht? Also, weißt du, so diese Momente, für die sich's lohnt, irgendwie die Nacht wach zu bleiben. Das hat Sony nicht delivered. Also so diese Begeisterung auszulösen in der Spielerschaft, die hat mir hier ehrlich gesagt gefehlt, weil da keine Überraschungen dabei waren. Also Ubisoft hat es geschafft mit Beyond Good and Evil 2, mit so einer Ankündigung, ja, wo man dann denkt, ach geil. Oder eben die Sony-Konferenz letztes Jahr hat's ja auch ein paar Mal geschafft, solche Momente mit, war das letztes Jahr mit Last Guardian und auch diese Final Fantasy Geschichte für manche und so und oder die na, wo Robin so ausgetickt ist, sag's mir, was Automata, Nier Automata.
Ach so,
weißt du, ja, mit solchen Ankündigungen, das sind halt Highlights, die dann nur auf der E3 passieren und da hat sich Sony dieses Jahr irgendwie nichts aus der Tasche gezaubert. Deswegen fand ich's insgesamt relativ enttäuschend für so eine E3 Präsentation.
Die haben halt aktuell jetzt einfach wahrscheinlich nichts Wichtiges, ne? Sie haben mit der PS4 Pro jetzt schon im letzten Herbst mehr oder weniger erstmal ihre Plattformstrategie festgezurrt für die nächsten Jahre. Ja. Also da kann jetzt nicht diese Gerüchte mit, ja, nächstes Jahr kommt schon die PS5 und so, das kann ich nicht glauben. Und deswegen glaube ich, dass wir jetzt erstmal wohl oder übel, wahrscheinlich eher wohl mit der PS4 leben müssen, PS4 Pro leben müssen die nächsten Jahre. Deswegen hatten sie da nicht so viel. PlayStation VR ist jetzt auch erstmal draußen. Da wollten sie jetzt auch offenbar noch nicht irgendwie wieder für Unruhe sorgen, sondern das sollte jetzt einfach erstmal sein, so, hey, wir haben jetzt erstmal die Hardware überall stehen und jetzt geht's einfach erstmal nur um die Games. Und das hat dann halt in der Summe dafür gesorgt, weil sie nicht so wirkliche Überraschungshighlights hatten, dass das jetzt irgendwie so eine Knüller-PK war, wo man dann irgendwie sich nachher gesagt hat, Mensch, geil, hier hast du gesehen und hast schon gehört, das und das wurde angekündigt.
So hätte was anderes gewesen, wenn man Spider-Man zum Beispiel noch nicht gesehen hätte oder sowas wie Days Gone zum ersten Mal gezeigt worden wäre, dann wäre das auch ein ganz anderer Kontext gewesen. Aber dadurch, dass man schon alles kannte, war es halt ein bisschen gefühlt lasch. Ja. Oder stell dir vor, God of War hätte man noch nicht vorher gehört und sie hätten das jetzt gezeigt. Da hätte das auch eingeschlagen. Aber gut, ja, jammern auf hohem Niveau auf jeden Fall, ganz klar.
Ja. Man ist halt auch mittlerweile verwöhnt, muss man halt auch sagen. So, ne? Man erwartet halt jetzt von diesen E3-PKs, dass da immer irgendwie so eine große Überraschung drin ist und ein großer Knüller-Moment, über den alle danach reden. Und wenn der halt einfach nicht kommt, da sind wir halt auch mittlerweile verzogen, sondern einfach nur tolle Games durchgehend auf hohem Niveau präsentiert, dann sagt man sich halt schon, ja, aber wenn man die alle schon kennt, dann nett, aber vielmehr auch nicht. Gut, alles klar, dann haben wir Sony auch geschafft. Dann bleibt tatsächlich nur noch Nintendo. Und dann, wir haben es ja schon angedeutet, kommt vielleicht noch so eine kurze, was sonst noch so war.
Genau, weil die Messe geht ja jetzt erst los. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Tore werden ja jetzt erst quasi geöffnet heute. Die ganzen Publisher, die jetzt keine eigene PK machen, zeigen ihre Spiele ja trotzdem jetzt alle. Es gibt regelmäßig Neuigkeiten auch und neue Releases und neue Trailer. Von daher werden wir auf jeden Fall noch mal so eine Auskehrfolge machen. Und da vielleicht auch noch ein paar Sachen von dieser PC-Gaming-Show mit reinnehmen. Da war jetzt nicht so viel dabei, um eine eigene Folge zu rechtfertigen, aber in der Auskehr-Folge, was sonst noch so passiert ist, gibt's auch da noch ein paar interessante Ankündigungen für PC-Spieler.
Wunderbar. Und bevor du jetzt komplett deine Stimme verlierst, man merkt halt schon, nach 2 Tagen Nachtschicht und Dauer-Podcast-Betrieb ist das schon ein bisschen reibeisenmäßig. Machen wir jetzt mal Schluss und dann hören wir uns gleich zu Nintendo wieder. Bis dann. Ciao.
Tschüss.